Jesus, ich liebe dich. Du bist mein Geliebter. Herr, es gehört zu den erstaunlichsten Dingen überhaupt, dass du mich so liebst, Herr. Dass du auch von mir sagst, ich bin dein Geliebter. Ich glaube, ich kann das auch noch nicht so ganz vollständig verstehen. Aber je mehr ich es verstehe, wie sehr du mich liebst, desto mehr liebe ich dich. Und ich möchte dich immer mehr lieben, Gott. Und immer mehr verstehen, wie sehr du mich liebst. Guten Morgen. Gott ist gut zu mir, deswegen bin ich heute hier. Auch wenn das letzte Woche nicht geklappt hat. Aber ich glaube, Gott hat ein so perfektes Timing gerade zur Zeit und Gott tut so wunderbare Sachen und, Dankeschön, Nelly, und gibt gerade so wertvolle Impulse. Ich möchte echt nicht einen einzigen von diesen ganzen Impulsen verpassen. Da ist gerade so ein riesiger roter Faden drin. Mein Predigttext heute ist Lukas 2, Vers 17 bis 19. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr zur Lesung aufstehen. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge, oder die Elberfelder sagt, alle diese Worte in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Maria aber bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Ihr könnt euch wieder setzen. Wir befinden uns ja in der Weihnachtszeit und ich predige heute über Maria. Wir können von Maria etwas lernen, was uns stark macht. Und es kann vielleicht für unser Leben auch so eine Art Gamechanger sein, wenn wir das von ihr lernen. Es liegt ein großer Schatz in diesen Worten, die wir eben gelesen haben. Maria aber bewahrte alle diese Worte oder diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Wir versuchen heute mal, diesen Schatz zu heben, okay? Die gleichen Worte finden wir noch bei anderen Personen in der Bibel. Und ich habe einfach mal zwei ausgewählt, Jakob und Daniel. Ich möchte dabei nicht näher auf die Geschichten eingehen, sondern euch einfach das zeigen. In 1. Mose Kapitel 37 steht die Geschichte von Josef, die ja die meisten von euch sicher kennen, von den Träumen. Josef träumte zwei sehr besondere Träume. Und dann erzählt er diese Träume seinen Brüdern und seinem Vater. Weiß ich nicht, ob das so klug war. Jedenfalls haben die sich ein bisschen geärgert. Ich möchte mal 1. Mose Kapitel 37, Vers 10 und 11 lesen. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Aber sein Vater bewahrte das Wort. Und in Daniel, Kapitel 7, ist die Vision beschrieben von Daniel, die er hatte von den vier Tieren und dem Menschensohn. Es gibt ja viele Visionen, die Daniel hatte, aber bei dieser Vision steht geschrieben, ich möchte das mal lesen, Daniel 7, Vers 28, hier endet der Bericht. Mich, Daniel, ängstigten meine Gedanken sehr und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir. Und ich bewahrte die Sache oder das Wort in meinem Herzen. Maria, Jakob und Daniel haben Worte von Gott gehört. Sie haben die Worte bewahrt und von Maria wird auch noch gesagt, sie dachte oft darüber nach. Eine Frage an mich, an uns. Was hat Gott zu dir gesagt? Hast du das in deinem Herzen bewahrt? Denkst du oft darüber nach? Eure Antworten darauf werden sicherlich ganz unterschiedlich ausfallen. Und lasst uns diese Fragen nochmal, die ich gerade gestellt habe, genauer anschauen. Das sind ja eigentlich drei Fragen, die ich euch gestellt habe. Zunächst die Frage 1. Was hat Gott zu dir gesagt? Gott ist ein lebendiger Gott und er redet oft, wenn wir ihm zuhören. Er interessiert sich für unseren Alltag und er spricht auch mit uns über die Dinge des Alltags, aber er spricht mit uns auch über so entscheidende Dinge wie unsere Identität und unseren Auftrag. Und über diese besonderen Dinge geht es in dieser Predigt. Weißt du, was Gott zu dir gesagt hat über deine Identität und über deinen Auftrag? Lasst uns zunächst das mit der Identität anschauen. Weißt du, wie Gott dich sieht und wie er über dich denkt? Es ist für unser Leben so entscheidend, ob ich weiß, wie Gott mich sieht und was er über mich denkt, weil es bestimmt meinen Wert. Wenn ich nicht weiß, wie Gott über mich denkt, dann bestimmt das, was andere über mich sagen, meinen Wert. Und ich werde mich sehr anstrengen, Dinge zu tun, die andere Leute gut finden. Und ich werde mich sehr anstrengen, materielle Güter vielleicht zu erwerben, die mir und meinem Leben Wert geben. Wir beobachten das vielleicht bei uns selbst und auch besonders in unserer Umgebung, die Gott nicht kennt, wie sich die Menschen anstrengen, um ihrem Leben irgendwie einen Wert zu geben, durch Dinge, die sie tun oder die sie sich anschaffen. Robert und ich waren im Herbst wieder in, hilf mir mal, wo waren wir im Herbst? Ja, genau, wir waren in Wiesbaden, ich kann Namen von Städten nicht gut behalten, und haben von diesem Lammkurs einen Fortsetzungskurs Lamm 2 gemacht. Und wir wurden, als wir da ankamen, plötzlich wieder als Tischleiter angestellt, was wir eigentlich vorher dachten, ein Glück, dass wir das nicht sind, aber das haben wir dann ganz kurzfristig erfahren. Und an unserem Tisch war ein Ehepaar. Der Mann ist für 2 Jahre in eine ganz schwere Depression gefallen und danach haben die beiden einfach den Zugang zueinander nicht wiedergefunden. Und wir konnten diesen beiden dienen und ich könnte jetzt eine ganz tolle Geschichte erzählen, was Gott da getan hat. Also war eigentlich das prägendste Erlebnis von diesem ganzen Ehekurs für uns, weil uns das persönlich auch so berührt hat, aber was das ist, worauf ich gerade hinaus möchte, dieser Mann, der gläubig ist, hatte auf seiner Arbeit einen Fehler gemacht und er dachte, dieser Fehler ist so schlimm, dass jetzt die ganze Firma pleite geht und er wollte sich das Leben nehmen und dann ist er in diese Depression gefallen. Und wir haben dann rausbekommen, er hat sich in seinem Leben immer so angestrengt, alles richtig zu machen und alles gut zu machen und es hat seinen Wert bestimmt. Und auf einmal war sein Wert für ihn komplett weg, weil er hat diesen Fehler gemacht. Und wir konnten dann tatsächlich mit Hilfe des Heiligen Geistes, das war so erstaunlich, diese beiden Menschen wieder zueinander führen und es war so ein großer Sieg. Schauen wir auch in diesem auf Jesus, der in allem unser Vorbild ist. Selbst Jesus hatte es nötig, von seinem Vater Worte über seine Identität zu hören. Noch vor dem Anfang seines Dienstes bei seiner Taufe hörte er Gottes Stimme. Ich möchte lesen aus Matthäus 3, Vers 16 und 17. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel. Und ich sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Noch eine weitere Situation wird uns in der Bibel geschildert, wo der Vater das zu Jesus sagt. Jesus ist mit drei seiner Jünger auf einen Berg gegangen, den Berg der Verklärung. Ihr kennt die Geschichte bestimmt. In Matthäus 17, Vers 5 heißt es: Doch noch während er das sagte, glitt eine helle Wolke über sie, aus der eine Stimme zu ihnen sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Wir lesen darüber vielleicht so hinweg, aber für Jesus war es lebenswichtig zu wissen, wer er in Gottes Augen ist. Es hat ihm die Sicherheit und die Autorität gegeben für alles, was er auf der Erde getan hat. Wenn Jesus nicht gewusst hätte, dass er der geliebte Sohn seines himmlischen Vaters ist, hätte er nichts von dem tun können, was er getan hat und was sein Auftrag war. Und genauso ist es mit uns. Unser Wissen über unsere Identität ist die Grundlage und die Voraussetzung dafür, dass wir unseren Auftrag auf dieser Erde erfüllen können. In unserer Welt wird uns oft vorgegaukelt, dass wir das sind, was wir tun. Aber es stimmt überhaupt nicht. Es ist sogar genau umgekehrt. Und es ist sogar so, dass unser Wert überhaupt nicht davon abhängig ist, was wir tun. Unsere Identität ist das, was ich bin, wenn ich nichts mehr tun kann. Und ich hatte mit diesem Punkt tatsächlich auch aus meiner Geschichte heraus lange Jahre ein ziemliches Problem. Und an einem Punkt hat mich Gott vor einigen Jahren, das war im Sommer 2008, hat Gott mich an den Punkt gebracht. Ich lag mit einer Bluthochdruckkrise 12 Tage lang im Krankenhaus. Die Ärzte haben wirklich 12 Tage gebraucht, um den Blutdruck von 220 wieder einigermaßen runterzubekommen. Und ich habe ganz bewusst wahrgenommen, dass Gott das zugelassen hat, dass ich in so einer Lage war, wo ich nichts mehr tun konnte. Ich habe in diesen Tagen im Krankenhaus so die Gegenwart Gottes gespürt und seine Liebe gespürt und einfach, ich habe sogar gedacht, ist alles okay, ich möchte einfach nur da sein und Gott ist da. Und ich habe zum ersten Mal erlebt, ich bin für Gott so wertvoll, auch wenn ich nichts tun kann. Das hat mein ganzes weiteres Leben echt geprägt. Diese Wahrheit, dass jemand von Gott geliebt und gewollt ist, die muss jeder hören. Nicht mit unserem Verstand, weil wenn uns jemand was von Jesus erzählt, ist es manchmal so, wie wenn uns jemand was von unserem Nachbar erzählt. Und wir meinen, wir kennen den, weil wir immer was von dem gehört haben, aber um wirklich zu wissen, wie Gott über dich denkt, musst du Gott begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Und wenn du diese Begegnung noch nicht hattest und dieses ganz tiefe Wissen deines Herzens, dann streck dich danach aus. Suche die Begegnung mit Gott. Er wird dir begegnen. Jetzt möchte ich die zweite Frage stellen. Was hat Gott dir über deinen Auftrag gesagt? Auch darin wollen wir uns ein Beispiel an Jesus nehmen. Im Johannes-Evangelium Kapitel 17 betet Jesus kurz vor seiner Kreuzigung für seine Jünger. Und er betet für seine Jünger und in dem Text steht, er betet auch für die, die durch seine Jünger zum Glauben kommen. Das heißt, das sind wir. Also Jesus betet für uns. Und in Vers 4 betet Jesus zum Vater: Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Ist das nicht stark? Jesus sagt hier, er hat seinen Auftrag auf der Erde erfüllt und damit den Vater verherrlicht. In dem ganzen Gebet, in diesem Kapitel 17, geht es um dieses Gebet von Jesus für uns. Weil Jesus geht ja weg zum Vater und er betet für uns. Und er betet, dass wir sein Werk hier auf der Erde gut fortsetzen können. In Vers 18 betet Jesus: Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich sie in die Welt gesandt. In Vers 14 sagt Jesus dann noch, dass wir genauso wenig von der Welt sind, wie er von der Welt ist. In den Augen von Jesus sind wir hier, um unseren Auftrag zu erfüllen und dann wieder zum Vater zu gehen. Genauso wie Jesus. Und wenn wir unseren Auftrag hier auf der Erde erfüllen, den Gott uns gegeben hat, dann verherrlichen wir dadurch den Vater. Ich habe mich in dem Zusammenhang erinnert, könnt ihr euch vielleicht auch erinnern, wir hatten vor, also manche Predigten kann ich unglaublich lange erinnern und andere habe ich schon manchmal schnell vergessen. Damals hat Raimund hier in einem Royal Ranger Gottesdienst zu uns gepredigt. Du lächelst so, Evelyn. Er hatte einen Kreis gezeichnet und in der Mitte war ein Punkt. Und ich habe das all die Jahre behalten. Raimund hat dazu gesagt, dieses Symbol bedeutet Auftrag erfüllt und nach Hause gegangen. Und ich finde, das ist ein ganz einprägsames Bild. Wir hatten lange zu Hause, ich glaube, wir haben auch noch sowas, glaube ich, sogar im Gottesdienst gemeinsam gebastelt. Das war, glaube ich, so ein Familiengottesdienst. Da hatten wir so einen Ring, irgendwie so einen Metallring mit so ein paar Fäden und in der Mitte war eine Perle. Das lag noch Jahre bei uns zu Hause irgendwie rum. Und ich habe das irgendwie immer aufbewahrt, weil mir das wertvoll war und weil mir diese Worte im Herzen geblieben sind. Auftrag erfüllt und nach Hause gegangen. Und ich glaube, wenn wir unseren Auftrag kennen, dann leben wir anders. Und ich möchte ein ganz paar Punkte nennen, die mir dazu eingefallen sind. Ich glaube, erstens lässt das uns im Leben die richtigen Prioritäten setzen. Wir verschwenden viel weniger Zeit mit unnützen Dingen, stimmt das? Zweitens, ich glaube, wir lassen uns auch nicht so leicht ablenken von all den Nachrichten und Informationen aus den verschiedenen Medien, die so immer auf uns einprasseln. Und ich meine damit gar nicht unbedingt nur negative Nachrichten. Es gibt ja auch so viele gute Sachen, die uns in den Medien. Und wisst ihr, der Feind benutzt bei uns Christen ja nicht die offensichtlich negativen Dinge, um uns irgendwie von unserem Ziel abzulenken, weil das würden wir ja sofort durchschauen. Und ganz ehrlich, also vielleicht ist es, mit Sicherheit ist es ja bei euch nicht so, aber Robert und ich haben schon so manchen Abend sind wir viel zu spät ins Bett gegangen, weil wir uns bei irgendeiner ganz interessanten Doku festgeguckt haben. Und hinterher haben wir dann gedacht, irgendwie war das nicht so toll. Es hat einfach ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Und drittens, glaube ich, macht es uns stark, wenn wir unseren Auftrag kennen, für schwierige Zeiten. Die meisten von euch wissen ja, dass Robert und ich Anfang dieses Jahres diesen Lammkurs hier in der Gemeinde durchgeführt haben und dass pünktlich direkt vor dem Start von dem Lammkurs ich zum dritten Mal an Krebs erkrankt bin. Und ich will gar nicht darüber jetzt groß reden, aber Robert und ich haben uns damals entschieden, jetzt erst recht. auch wenn es praktisch dann doch recht schwierig war, aber wir wussten einfach, das ist unser Auftrag. Und ich glaube, dass Gott ja, das gesegnet hat und ich glaube, dass es ihn geehrt hat, dass wir seinen Auftrag erfüllt haben in dem Punkt. Und noch ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, mir persönlich, wenn wir unseren Auftrag kennen, oder beziehungsweise das Wissen um den es geht mir um die Ehe, das Wissen um den gemeinsamen Auftrag als Ehepaar, das ist sehr hilfreich für das Gelingen einer Ehe. Weil meistens ist es doch so, wenn wir heiraten oder wenn wir uns verlieben, dann verlieben wir uns in jemand, der so ganz anders ist als wir selbst, finden es ganz spannend. Und wenn wir dann verheiratet sind, dann wird genau das schwierig. Wir fühlen uns angegriffen, wir fühlen uns abgelehnt. Aber wenn wir dann wissen, was unser gemeinsamer Auftrag ist, dann können wir das Anderssein des anderen einfach annehmen als die Ergänzung, die ich selber dringend brauche. Gott hat genau uns beide so verschieden gemacht, weil wir beide zusammen, nur wir beide, wir können diesen maßgeschneiderten Auftrag erfüllen, den Gott für uns als Ehepaar hat. Wenn du von Gott noch nichts oder noch wenig über deinen Auftrag gehört hast, suche ihn, streck dich danach aus, er wartet darauf. Er hat schon vor der Grundlegung der Welt was für dich geplant. So, jetzt haben wir länger über die erste Frage ein bisschen nachgedacht. Was hat Gott zu dir gesagt? Jetzt möchte ich die Frage 2 und 3 ein bisschen angucken. Bewahrst du dieses Wort und denkst du darüber nach? Hast du das Wort in deinem Herzen bewahrt und denkst du darüber nach? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin leider ziemlich vergesslich. Auch wenn mich was sehr angesprochen hat, egal ob Gott zu mir durch eine Predigt gesprochen hat oder beim Bibellesen oder im Gebet oder jemand hat sogar ein prophetisches Wort mir gegeben, ist es bei euch auch so? Zum Beispiel, wenn uns jemand ein prophetisches Wort weitergibt, dann fühlen wir uns angesprochen, vielleicht auch ein bisschen gestreichelt, aber schon sehr bald haben wir das meiste davon wieder vergessen. Mir persönlich ist es leider schon häufiger so gegangen. Euch auch? Ich glaube, wir müssen lernen, mit Gottes Reden viel aufmerksamer und viel wertschätzender umzugehen. Gott ist ein Gott, der gerne zu uns spricht. Aber oft hören wir nur mit halbem Ohr zu und dann vergessen wir es auch noch schnell wieder. Das ist in meinen Augen eigentlich nicht die richtige Wertschätzung, mit Gottes Reden umzugehen. Und auch der erste Buchstabe O unserer Oase-Vision sagt ja, bedeutet ja für uns Ort der Gegenwart Gottes. Es ist das Wichtigste für uns, als Oase in Gottes Gegenwart zu sein. Und wenn wir in Gottes Gegenwart sind, redet Gott auch mit uns. Ich glaube, wir brauchen da so eine neue Kultur, mit Gottes Reden umzugehen. Wir sollten uns wirklich Zeit nehmen, um Gott zuzuhören. Und wir sollten auch das, was Gott zu uns sagt, konsequent aufschreiben. Prophetische Worte mit dem Handy aufnehmen, zum Beispiel. Ich habe mir das inzwischen echt angewöhnt. Wenn ich irgendwo bin, also wenn man woanders ist, ist man auch vielleicht noch mal mehr drauf fokussiert, aber lasst uns doch mal eine Kultur entwickeln, dass wenn jemand was Prophetisches zu uns sagt, wir machen erst schnell die Aufnahme von unserem Handy an. Weil man ist in dem Moment auch so aufgeregt. Also ich habe schon so oft erlebt, gerade sowas vergesse ich irgendwie besonders schnell. Vielleicht können wir Gottes Zusagen, die wir persönlich auch empfangen beim Bibellesen oder so, dass wir die auf Zettel schreiben und überall in unserer Wohnung aufhängen. Also ich möchte mal ganz kurz persönliches Beispiel. Ich habe seit 2014 hat mir mal Edith dieses Buch geschenkt. Jedes Mal, wenn mich beim Bibellesen ein Bibelvers ganz besonders anspricht, schreibe ich den in dieses Buch. Das kleine Büchlein habe ich ziemlich oft bei mir, und wenn ich das Empfinden habe, dass Gott was zu mir redet, dann schreibe ich das da rein. Das hier ist das momentane Buch, und es gibt ganz viele vollgeschriebene davon. Wenn ich die Bibel lese, das, was mir wichtig wird, schreibe ich mir mal auf. Und ich brauche das auch ganz oft und lese es wieder nach. Das hier ist so eine Sammelmappe. Da sammle ich bestimmt seit 15 Jahren prophetische Worte, die irgendjemand über mich ausspricht und die nach der Prüfung meines Herzens irgendwie zeigen, das ist für mich. Danke, Martin. Und wisst ihr, ich schaue da oft rein, gerade wenn ich entmutigt bin, wenn ich irgendwie traurig bin, wenn irgendwie das Leben schwierig ist, dann schaue ich in diese Mappe und lese mir all diese Dinge durch, wo ich wusste, es war Gottes Reden zu mir. Und wisst ihr, wie mich das ermutigt, wie mich das wieder auf die Spur bringt? Es ist so wertvoll. Ich habe euch jetzt einfach nur mein eigenes, persönliches System dessen gezeigt, aber ich glaube, es gibt, jeder von uns tickt anders und jeder braucht irgendwie andere Hilfsmittel, um sich persönlich, ich glaube, Gott redet auch zu jedem ein bisschen auf eine verschiedene Art und Weise. Gott ist einfach so groß, er kann sich auf jeden ganz persönlich einstellen. So wie ich Worte von Gott höre, hört jemand anders die vielleicht nicht, und andersrum. Legt euch irgendwie so ein Ordnungssystem zu, was zu euch passt, wie ihr einfach Gottes Wort besser behalten könnt. So, jetzt haben wir vor allen Dingen, ja, und lasst uns auch da gegenseitig ermutigen und einfach eine neue Oase-Kultur entwickeln, mit Gottes Reden umzugehen. Jetzt habe ich vor allen Dingen die strukturellen Gründe genannt, die irgendwie wichtig sind, wie man damit umgeht, wenn Gott zu uns spricht, oder ja, die dafür ursächlich sind, warum wir Gottes Wort nicht so bewahren. Der andere wichtige Grund dafür kann der Zustand unseres Herzens sein. Unser Herz ist laut Jesus der Nährboden, auf den das Wort Gottes fällt. Um Worte von Gott nach dem Hören zu bewahren und zu bewegen, ist es notwendig, dass unser Herz in einem guten Zustand ist. Schon König Salomo wusste das. Hört mal gut zu, in seinen Worten ist unser ganzes Thema enthalten. Es geht hier darum, wie wir Gottes Wort hören und bewahren. Ich lese aus Sprüche 4, Vers 20 bis 23. Mein Sohn, meine Tochter, auf meine Worte achte, meinem Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ist das nicht genial, wie Salomo hier unser Thema zusammenfasst? Und zum Schluss sagt er, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn der Zustand unseres Herzens ist total entscheidend, dass wir die Worte, die Gott zu uns gesprochen hat, bewahren können. Um den Zustand unseres Herzensbodens geht es auch in dem bekannten Gleichnis, das Jesus erzählt hat vom Seemann und dem vierfachen Ackerfeld. Aus Zeitgründen lese ich das jetzt hier nicht. Und es steht in Matthäus 13. Dieses Gleichnis steht in Matthäus 13. Und ab dem 18. Vers erklärt Jesus den Jüngern das Gleichnis. Finde ich überhaupt ganz cool. Ich habe mich mal ganz viel mit diesen Gleichnissen, die Jesus erzählt, beschäftigt, und ganz oft erklärt er es den Jüngern dann hinterher nochmal, was damit gemeint ist. Und hier erklärt Jesus, dass der Böse die Absicht hat, das Wort, was wir von Gott empfangen haben, sofort wieder zu stehlen. Und das gelingt ihm, wenn wir nicht aufmerksam sind, wenn unser Herz voller Steine ist oder wenn unser Herz voller Disteln und Dornen ist. Jesus sagt in Matthäus 13, Vers 23, bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt, der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Ich finde das sehr interessant. Luise hat gut gegangen. Luise Stoll hat vor 3 Wochen hier gepredigt, dass wir unseren inneren Menschen pflegen sollen. Und da hat sie auch über den Herzensboden gesprochen. Wisst ihr, der gute Boden, der ist nicht von selber gut. Das ist das Ergebnis von Arbeit. Wir sind zu Hause ganz begeisterte Gemüsegärtner. Und wir ernten eine ganze Menge Obst und Gemüse für unseren eigenen Bedarf aus unserem Garten. Und wisst ihr das Geheimnis, warum das wirklich, viele Leute fragen mich auch nach diesem Geheimnis, wisst ihr, warum das so gut gelingt, ist, dass ich mir viel Mühe oder wir uns viel Mühe mit dem Boden geben. Und wer mich genauer kennt, der weiß auch, dass mein Spitzname bei meinen Kindern Maulwurf ist, weil ich liebe es, in der Erde zu wühlen. Wenn ich Erde in den Händen halten kann, dann fällt jeder Stress von mir ab und es macht mich so glücklich. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie mich das glücklich macht. Kennt jemand dieses Glücksgefühl beim Buddeln in der Erde? Für viele Leute ist Gartenarbeit irgendwie nur Stress, für mich ist es, gibt's gar nichts Besseres. Und ich lockere dann den Boden und ich tue den mit ganz viel Kompost vermischen und so und tue Steine raus und all diese Dinge. Und, ja. Und dann ist es wirklich ein guter Gartenboden, passend für das, was man da anbauen will. So, das war jetzt ein Beispiel aus dem natürlichen Leben, aber wisst ihr, es ist derselbe Gott, der die natürlichen und die geistlichen Gesetzmäßigkeiten geschaffen hat. Und wenn ihr so ein bisschen prophetisch unterwegs seid, dann merkt ihr das, ne? Und auch an den Gleichnissen, die Jesus erzählt hat, merkt man das. Es ist so spannend zu sehen, auch in den natürlichen die geistliche Entsprechung einfach zu sehen. Ja, die Frage an uns, wann hast du das letzte Mal vor Gott ehrlich dein Herz angeschaut? Luise hat es genannt, vor Gott nackt sein. Fand ich echt gut. Gibt es da Disteln oder Steine in deinem Herzen? Wir haben als Gemeinde schwierige Dinge erlebt und jeder von uns hat das auf seine eigene Art und Weise bearbeitet oder verarbeitet. Wir haben vergeben, wir haben Buße getan und wir sind weitergelaufen. Aber bei mir persönlich hat Gott vor einigen etlichen Wochen angefangen, mir zu zeigen, dass es dann noch Steine in meinem Herzen gibt. Es gab immer wieder Anklage, die sich irgendwie durch die Hintertür eingeschlichen hat. Und Gott hat mir noch was gezeigt. Er hat mir gezeigt, dass diese Herzenshärte mich blind gemacht hat für die Seite der anderen. Und mir wurde noch was Drittes klar. Solange ich mich nicht demütige, bin ich eine Blockade für die Pläne Gottes mit der Gemeinde. Wir haben Ende November eine ganz starke Prophetie von Jano von Dijk für unsere Gemeinde bekommen. Und da ging es auch um Dinge, die Gott, ja, da ging es um große Dinge, die Gott für die Oase für das kommende Jahr vorbereitet hat. Und er hat gesagt, wir müssen dafür unsere Beziehungen in Ordnung bringen. Wir müssen unser Herz in Ordnung bringen, weil das ist es eigentlich, was es bedeutet, wenn wir Beziehungen in Ordnung bringen. Müssen wir erst unser Herz in Ordnung bringen. Und es ist für mich so unglaublich spannend, wie Gottes Führung und sein Reden zurzeit so stark sind und wie der rote Faden sich durch alles zieht, was Gott zu uns sagt, durch so viele verschiedene Menschen, auch durch das, was Renate heute Morgen hier vorne geteilt hat und wie das alles getimt ist. Ich finde es unglaublich. Und noch was ganz Cooles, was Gott gerade timet. Wir werden im Januar auch irgendwie relativ spontan, aber wir haben da als Gemeindeleitung auch gespürt, dass das Gottes Timing ist. Wir werden ein Seminar mit Heike Spreer hier im Januar in der Gemeinde haben zum Thema, könnt ihr mal raten, ein heiles Herz. Und ich glaube, das ist genau Gottes Zeitpunkt und wir brauchen das gerade jetzt als ganze Gemeinde. Hört mal zum Abschluss, was Gott im weiteren Verlauf im Lukas-Evangelium zu Maria sagt. In Lukas 1, Vers 45. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Ist das nicht stark? Wenn wir uns Maria zum Vorbild nehmen und von ihr lernen, dass wir die Worte, die Gott zu uns gesagt hat, auch in unserem Herzen bewahren und darüber nachdenken, dann gilt das auch für uns. Wollen wir wie Maria uns nach Gottes Wort ausstrecken, Gottes Reden ausstrecken und es dann wirklich kauen, immer wieder anschauen? Weil wisst ihr, Glauben ist die Währung im Reiche Gottes. Und Glauben entsteht dadurch, dass wir diese Dinge in unserem Herzen bewegen, dass wir sie nicht nur einmal hören und dann irgendwo links liegen lassen, sondern wenn wir immer wieder das in unserem Herzen bewegen, entsteht Glaube und dann werden wir alle diese Dinge, die Gott zu uns gesagt hat, auch erleben, als Gemeinde und auch persönlich. Amen. Vielleicht möchtet ihr noch aufstehen, dann können wir noch zusammen beten. Gott, ich danke dir, dass du jeden von uns so sehr liebst. Es ist für mich manchmal unbegreiflich, Gott, und wir halten unser Herz jetzt dir hin. Wir bitten dich, dass du jetzt und im Folgenden zu uns redest. Dass du zu uns redest, was du über uns denkst, wie du uns siehst. Dass du zu uns redest über unseren Auftrag. Und dass du uns sensibilisierst, einfach diese Worte immer wieder anzuschauen. Und wenn hier jemand ist, der einfach noch nie diese Botschaft in sein Herz gelassen hat, dass Gott ihn liebt, Gott möchte dir das heute sagen. Gott hat jeden Menschen, auch dich, geschaffen, um eine Liebesbeziehung mit ihm zu haben. Und du kannst heute Ja sagen zu Jesus. Und er wird in dein Herz kommen. Und du wirst nie mehr allein sein. Jesus wird zu dir reden. Und dir zeigen, wie wertvoll du bist. Ja, und bitte lass uns als ganze Gemeinde nichts von dem, was Gott durch verschiedene Menschen heute die ganze letzte Zeit und auch jetzt in den kommenden Tagen zu uns redet, lass uns nichts vergessen, sondern lass uns wertschätzend mit deinem Reden umgehen, Herr. Ja, wir wollen eine Gemeinde sein, die ihren Auftrag erfüllt und dann zu dir nach Hause geht, Herr. Und zu diesem Auftrag gehört ganz bestimmt, dass ganz viele Menschen noch hinzukommen, Herr. Mach unser Herz groß und weit, Herr. Amen.